Schweiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM.
Der grüne Teppich, er ist ausgerollt, vor dem Brandenburger Tor. Ein Kunstrasen so groß wie 10 Fußballfelder. 50.000 Menschen sollen hier bei den EM-Spielen dabei sein können. König Fußball wartet mal wieder auf Einlass. Nicht nur am Brandenburger Tor, sondern auch in Adlershof. Hier gibt es Fußball ganz nach dem Gusto der Wissenschaft. Während von Juni bis Juli in ganz Deutschland die menschlichen Profis kicken, kicken kurz darauf die Roboter. Und zwar bei den RoboCups-Weltmeisterschaften 2024 in Eindhoven, Niederlande. Mehr als 3000 Teilnehmer werden erwartet, mehr als 300 Teams in verschiedenen Ligen. Allein aus Deutschland werden 9 Teams dabei teilnehmen. Mit dabei Berlin United aus Adlershof. Die proben schon ganz fleißig in der Rudower Chaussee. Und genau diese Robomannschaft haben wir getroffen, um zu sehen, wie es aussieht, wenn die Wissenschaft kickt. Willkommen zur Juni-Fußballausgabe von Weiß der Adler mit Danilo Höpfner. Da ist er wieder, der Sound von Emotion und Sport. Es wird der Sound des Juni sein. Und der Sound des Geldes. 84 Millionen Euro kostet die Europameisterschaft allein die Stadt Berlin. Und das bei geplanten Rekordeinnahmen der UEFA von 1,7 Milliarden Euro. Aber das ist ein anderes Thema. Nur, was könnte die Wissenschaft mit nur einem Teil dieser Mittel nicht alles anfangen? Aber auch die Wissenschaft hat gelernt, dass man mit Fußball die Öffentlichkeit erreicht. Denn Fußball kommt nun mal an in Deutschland. Und darum kicken in Adlershof auch die Roboter, um herauszufinden, was die Technik für den Menschen alles tun kann. Wir schauen uns das an, und zwar mit ihm.
Mein Name ist Heinrich Mellmann. Ich arbeite als Forscher, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin am Lehrstuhl für adaptive Systeme. Und ich erforsche intelligente Roboter.
Und mit ihm stehen wir jetzt hier zusammen in Adlershof in der Rudower Chaussee 25 in einem Raum, der ausgelegt ist als Fußballfeld. Ein klassisches Fußballfeld, wie man es sonst auch kennt, aber eben mit 1, 2, 3, 4, 5 Robotern. Kurz zur Erklärung, sehen ein bisschen aus wie Transformers. Also jeder, der gesehen hat, wie Transformers aussehen, da sind wir schon auf der richtigen Spur. Ich würde sagen Hulk-Fäuste, massive Oberarme, man wird neidisch. Und der Kopf, ja, ich vermute mal, der Kopf ist vollgestopft mit Sensoren, oder?
Ja, das ist richtig. Also so ganz Transformer sind es nicht. Also sie können sich jetzt nicht in eine andere Form verwandeln. Und die Fäuste, das ist auch nur so halb so richtig, die haben eher sowas wie Handschuhe. Die haben sonst Finger, aber beim Fußballspielen verletzen sich die Finger manchmal, weil die Roboter alles selbstständig machen müssen und auch aufstehen müssen. Und dabei bleiben sie manchmal hängen mit den Fingern und machen die sich kaputt. Genau.
Die sind ja jetzt relativ klein, haben verschiedene Nummern, es sind 5, anders als beim Fußball. Können die denn alle dasselbe, das gleiche? Also im Fußball gibt es auch die Stürmer, die im Tor. Wie ist das hier?
Nun, also im Prinzip ist das das gleiche Modell des Roboters. Der Roboter heißt Nao, die Modellnummer 6. Und die werden von einer französischen Firma Aldebaran hergestellt. Wir kaufen die von dieser Firma. Und im Prinzip sind die alle gleich vom Modell her, aber da gibt es natürlich Unterschiede. Also zu einem gibt es natürlich Herstellungsunterschiede und dann nutzen sich die Gelenke etwas unterschiedlich ab und man merkt schon, dass ein Roboter ein bisschen besser läuft und der andere ein bisschen schlechter und dann stellt man den Roboter, der besser läuft, dann auch vorne.
Und ihr nehmt ja auch an Wettbewerben teil, am RoboCup. Was macht ihr da?
Ja, absolut. Also RoboCup ist eine weltweite wissenschaftliche Initiative, die es schon seit 1998 gibt. Und bei dieser Initiative wird im Prinzip die Forschung an intelligenten Robotern gefördert. Und dort gibt es unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Aufgaben, an denen die Roboter dann erforscht werden. Und eine der zentralen Test Aufgaben oder Testszenarien ist Fußball. Und im Fußball gibt es auch verschiedene Ligen und an einer dieser Ligen nehmen wir teil. Das ist nämlich die Standard-Plattform-Liga. Genau. Und dort gibt es dann auch Meisterschaften. Es gibt eine deutsche offene Meisterschaft, die war schon dieses Jahr, die ist normalerweise im April. Und da gibt es auch eine Weltmeisterschaft. Und die Weltmeisterschaft wird dieses Jahr im Juli stattfinden, also in einem Monat, ungefähr in anderthalb Monaten. Und dort fahren wir nach Eindhoven in Niederlande hin.
Wissenschaftliche Forschung für Modelle der Zukunft. Warum gerade am Beispiel Fußball?
Ja, wenn man an Fußball denkt, denkt man natürlich nicht sofort an Intelligenz. Aber der zentrale Aspekt ist, dass einerseits wir eine Aufgabe haben wollten, die wo Roboter spielend lernen können, einerseits. Und andererseits muss diese Aufgabe in realer Welt stattfinden, im Vergleich zum Beispiel zu Schach oder Go, also dieses so ein Spiel Go, was auch künstliche Intelligenz gelöst hat, sind Aufgaben in der realen Welt deutlich komplexer. Also man denkt gar nicht daran, aber zum Beispiel so eine Tür aufzumachen, erfordert sehr viel Koordination und ich sag mal implizite oder versteckte Intelligenz, die man an sich gar nicht sieht als Mensch. Ne? Also für einen fällt es sehr einfach, die Tür aufzumachen. Aber wenn man es versucht, für einen Roboter umzusetzen, dann ist es sehr komplex. So, und so haben wir Fußball gewählt, weil dort einerseits es ist eine sehr dynamische Umgebung. Einerseits müssen die Entscheidungen sehr schnell getroffen werden, also nicht wie in Schach zum Beispiel, wo man Zeit hat, um Entscheidungen zu treffen. Einerseits hat man nicht den gesamten Überblick über die gesamte Situation. Das heißt, man muss erstmal rumschauen. Das ist bei Schach auch anders, ne? Da weiß ich, wo die Figuren sind. Und ich kann auch nicht allein gewinnen. Ich muss mit anderen kooperieren. Das heißt, wir müssen schauen, also wie können die Roboter in einem Team zusammenarbeiten. Die kommunizieren auch untereinander. Genau. Und und der andere wichtige Aspekt, warum gerade Fußball, man hätte ja zum Beispiel auch andere Spielarten nehmen können, ist natürlich die Popularität von Fußball, weil in der Wissenschaft wird dieser Aspekt der Kommunikation, der wissenschaftlichen Ergebnisse mit der Öffentlichkeit etwas unterschätzt. Und Fußball erlaubt es uns jetzt zum Beispiel öffentliche Spiele zu machen und Workshops und mit den Menschen zu kommunizieren, die dann kommen und dann denen zu erklären, also wie der Roboter funktioniert an einem sehr verständlichen Beispiel sozusagen. Ja.
Magst du uns mal in der Praxis zeigen, wie das funktioniert?
Also wir haben hier zum Beispiel einen Roboter Now. Du hast schon angesprochen, dass er voll mit Sensoren ist. Das ist richtig. Also der hat zwei Kameras im Kopf, die vertikal angeordnet sind, damit er ein bisschen mehr sieht.
Also er hat eine Nummer 22, glaube ich, aber Namen haben sie nicht.
Das ist sein Name, das ist der NAO 22. Also wir werden oft gefragt, warum sie jetzt keine menschlichen Namen fragen. Aber ich sage, das sind Roboter und die haben Roboternamen, also selbstverständlich. Und wir haben sogar noch mehr als die fünf Roboter, die man hier sieht. Also im Schrank sind noch vielleicht um die 20 Roboter. Und das sind verschiedene Generationen. Und das ist die Generation 20. Und jetzt haben wir den Roboter 22 hier, genau.
Wie lange sind die noch im Einsatz? Also wann kommt die neue Generation?
Also normalerweise werden die Roboter so um die 4 Jahre eingesetzt. Und dann, also wir kooperieren auch mit dieser Firma, seitdem sie ein Startup war. Und das heißt, die passen die Roboter auch an unsere Bedürfnisse. Die verkaufen diese Roboter natürlich auch für andere Zwecke. Also nicht nur für uns, aber RoboCup ist schon, glaube ich, der größte Abnehmer von diesen Robotern. Und jetzt die Pandemie hat die Entwicklung neuer Roboter ein bisschen aufgehalten. Und aber nach meinem Wissen entsteht gerade ein neuer Roboter. Also wir sind gespannt auf eine neue Generation.
Wir bleiben auch gespannt. Er ist startklar, glaube ich. Der Fußball liegt schon so weit, 2 Meter entfernt. Und ja, leg mal los. Mal gucken, ob er ihn findet.
Genau. Also der Roboter ist gerade in einem Zustand, der heißt penalized oder bestraft sozusagen. Das ist so ein technischer Zustand und da bewegt sich der Roboter überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt auf die Taste drücke, dann fängt der Roboter an, sich erstmal umzuschauen. Und beim Umschauen nimmt er mit der Kamera Linien um die Tore und den Mittelkreis auf dem Feld wahr und versucht aus diesen Linien herauszufinden, wo der Roboter auf dem Spielfeld ist. Das Spielfeld ist symmetrisch, das heißt, die Hälfte, wo ich den Roboter starte, wird seine eigene Hälfte sein. Und er wird dann versuchen, den Ball in das gegnerische Tor, also in die andere Hälfte, zu bringen. Und um seine eigene Position zu finden, nutzt der Roboter dann nicht nur die Kamera, sondern auch einen, ich sag mal, Gleichgewichtssensor, also einen Orientierungssensor. Mit diesem Sensor weißt du, wie der Roboter geneigt ist oder ob er zum Beispiel hingefallen ist und sowas alles. Und dann hat der Roboter auch 25 Gelenke und in diesen Gelenken sind auch Sensoren. So, das heißt, der Roboter weiß, wie seine Gelenke gerade eingestellt sind. Dann sind das sind sogenannte propriozeptive Sensoren, ähnlich wie beim Menschen. Ne? Also wenn man Augen zumacht, einen Arm hängt, dann anhebt, dann weiß man, wo der Arm ist. Genau, und so kann der Roboter rausrechnen, wo ich den Ball zum Beispiel im Bild sehe mit einem neuronalen Netz. Und mit Hilfe von diesen anderen Daten kann er dann rausfinden, wo der Ball auf dem Spielfeld ist, in Relation zu Roboter oder auch die Linien zum Beispiel und so weiter. So, also wir starten mal den Roboter. Der Roboter schaut rum. Und er hat auch den Ball gleich gefunden und dann läuft er auch zum Ball.
Okay, also der erste Schuss ist Richtung Tor gefallen, in der Tat. Also die Richtung stimmt schon mal. Er läuft weiter. Das heißt, wenn ich ihm jetzt mein Mikrofon vor die Nase halte, das irritiert ihn jetzt nicht. Also er erkennt, dass das irgendwie kein relevantes Gerät ist. Und schon mit Schuss 2 landet der Ball im Tor. Naja, nicht ganz auf der Linie, aber er agiert weiter, er dreht sich um, er sucht den Ball.
Hier sehen wir zum Beispiel eine Schwierigkeit, die, die bei solchen Experimenten auch, auftreten kann. Ne? Also wir haben den Ball, der direkt vor dem Pfosten gelandet ist und der Ball ist schwarz-weiß und der Pfosten ist auch weiß und du hast auch eine Linie. Das heißt, es ist nicht so ganz einfach, diesen schwarz-weißen Ball dort zu finden. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der zum Beispiel zu beachten ist, ist, dass wir als Menschen sehen dieses gesamte Feld als gleich grün. Also wir unterscheiden jetzt nicht die Farbe von einer Spielhälfte, nicht von der anderen. Aber auf der einen Seite sehen wir hier ein ganz großes Fenster. So, und aus diesem Fenster kommt Tageslicht herein. So, und auf der anderen Hälfte haben wir eine Wand und da ist eine künstliche Beleuchtung. Das heißt, für den Roboter erscheint dieses Licht unterschiedlich warm. Ja? Also zum Beispiel, also innen drin ist es kälteres Licht und etwas mehr zum Fenster ist es wärmeres Licht. Und das sieht natürlich ganz anders in den Bildern aus. Also man weiß das vielleicht davon, wenn man Fotos macht, dann sehen manche Fotos ein bisschen bläulich aus und die anderen so ein bisschen gelblich. Und als Mensch gleicht man das aus. Das ist die sogenannte Dynamic Range oder Color Dynamic Range. Und für den Roboter ist es ganz schwierig. Das heißt, es kann sein, dass er den Ball nicht so gut erkennt, nur weil das Licht ein bisschen anders ist.
Das heißt, wenn die Robocups stattfinden, also ihr greift da von außen auch gar nicht mehr ein. Das heißt, die Roboter agieren völlig selbstständig auf dem Spielfeld.
Ja, absolut. Also die Roboter, wir dürfen während des Spiels nicht eingreifen. Wir können zum Beispiel den Schiedsrichter bitten, einen Roboter rauszunehmen aus dem Spiel, wenn er ein technisches Problem hat. Und dann können wir an diesem Roboter was machen und versuchen, dieses Problem zu lösen. Aber ansonsten während des Spiels müssen die Roboter alles selbstständig machen. Das bedeutet, die müssen selbstständig Objekte auf dem Feld sehen, wie zum Beispiel Linien, ne, die ich erwähnt hatte, den Ball und vielleicht andere Roboter. Und dann müssen sie das, was die gesehen haben, über Zeit in sogenannte Modelle integrieren. Ne? Modelle sind so ein persistentes Wissen, also die repräsentieren so ein persistentes Wissen, wie zum Beispiel meine Position auf dem Spielfeld. Ja, einerseits kann ich zum Beispiel aus den Linienstückchen herausrechnen, wo ich bin, aber dann, wenn ich vorwärts laufe und einen Schritt mache, dann kann ich meine Position auch mitbewegen sozusagen.
Was genau ist denn dein Job an dieser Stelle hier? Wo hast du dich da reingebracht?
Ja, also das gibt natürlich unterschiedliche Ebenen. Einerseits bin ich ein Wissenschaftler und forsche an verschiedenen Algorithmen, die kann ich gerade kurz erwähnen. Und andererseits leite ich das Team. Und da sind natürlich viele organisatorische Sachen zu tun. Wir müssen Reisen planen, wir müssen neue Studenten anwerben. Und vieles an dem, was wir programmieren, sind auch unterstützende Strukturen. Weil der Roboter muss natürlich alles können. Ne? Also der muss selbstständig Dinge sehen, diese Modelle integrieren, die ich erwähnt hatte, Entscheidungen treffen, mit anderen kommunizieren und Bewegungen auch ausführen. Und so, das heißt, wenn ich einen Algorithmus habe, zum Beispiel, wenn ich eine sehr gute Balleerkennung gebaut habe, ne, und ein neuronales Netz trainiert habe, was den Ball erkennt, aber der Roboter nicht laufen kann, dann, genau, dann bringt es mir nichts sozusagen beim Spielen, dann kann ich es auch nicht gut testen. So, das heißt, also diese Aufgaben habe ich auch, also so ein bisschen die Studenten zu finden oder andere Leute anzuwerben, die uns auch bei der Entwicklung helfen oder, genau. Und dann natürlich meine eigentlichen Forschungsaufgaben, genau.
Die kommen obendrauf. Ja. Siehst du denn irgendeine Chance, dass ein Roboter eines Tages gleichberechtigt in einer Fußball-Bundesliga zusammen mit menschlichen Spielern mitspielen, mithalten könnte?
Das ist eine interessante Frage. Also die RoboCup-Initiative hat ganz groß das Ziel, also das ist so die Leitmaxime sozusagen, bis zum Jahr 2050 ein Team von völlig autonomen Robotern, menschenartigen, also humanoiden Robotern zu bauen, die gegen den amtierenden Weltmeister nach FIFA-Regeln gewinnen. Also das ist schon das Ziel, genau, bis 2050.
Hältst du das für realistisch?
Ja, ich denke ja. Also das Ziel an sich, also ich denke, das ist realistisch, ob das tatsächlich dann auch umgesetzt wird, das weiß ich nicht. Also vielleicht spielt man da keinen Fußball mehr oder so, who knows, was da passieren wird. Genau, aber rein technisch halte ich das schon für realistisch, also wenn man die Entwicklung sich anschaut, ja.
Heinrich Mellmann war das vom Institut für Informatik an der Humboldt-Universität Berlin. Und die HU ist nicht die einzige Organisation, die sich in Adlershof mit Fußball beschäftigt. Genauer gesagt, wie man die Wissenschaft nutzt, um das Potenzial für gute Spieler zu checken. Zeigen wir euch gleich.
Und du so? Das weiß der Adler Jobinterview.
Mein Name ist Kathleen Schindler. Ich komme aus Berlin. Und ich arbeite als Kristallzüchterin am Leibniz-Institut für Kristallzüchtung hier in Adlershof. Also ich habe Geowissenschaften studiert und ich habe davor im Naturkundemuseum gearbeitet. Und ich war schon immer im Labor beschäftigt. Im Studium lernt man auch schon ein bisschen was über Kristallzüchtung und somit ist dieser Beruf nicht ganz was Neues. Also es ist viel Laborarbeit und Handarbeit, quasi Kristallzüchtung, ja. Als Kristallzüchterin beschäftigt man sich mit der Züchtung von Kristallen. Es kommt auf das Material an, mit welchen wir arbeiten. Ich speziell lerne gerade noch das Züchten von Siliziumkristallen. Und genau, wir erstellen aus diesen Kristallen, die wir züchten, dann zum Beispiel die Basis, also Wafer, werden daraus hergestellt. Das ist die Basis zum Beispiel für die Herstellung von Solarzellen oder auch die Basis für die Mikroelektronikkomponenten wie Prozessoren oder Speicherchips, die wir in PCs oder in Handys finden. Am allermeisten gefällt mir, dass es sehr abwechslungsreich ist. Also ich arbeite mit großen technischen Maschinen. Dann lerne ich zu sehen, wie der Kristall wächst. Und aber auch die Teamarbeit ist wunderschön. Man arbeitet mit Ingenieuren, mit Konstrukteuren, mit der Werkstatt, mit Wissenschaftlern. Und also der ganze wissenschaftliche Austausch ist sehr faszinierend und man lernt viel Neues jedes Mal.
Wir kommen zurück zum Fußball. Ihr kommt in dieser Ausgabe nicht drum herum, aber Fußball durch die Brille der Wissenschaft. Denn vor allem die Profisportarten profitieren von modernen Erhebungen, Analysen und Modellierung von Daten in verschiedenen Sportarten. Da geht es um das sogenannte Talentscouting im Fußball oder Basketball etwa. Thema für unseren nächsten Interviewpartner in Adlershof.
Ja, mein Name ist Daniel Heidrich. Ich bin 48 Jahre Unternehmer hier am Standort in Adlershof. Wir sind eine Unternehmensgruppe. Wir nennen uns quasi die Media-Unternehmensgruppe. Dazu gehört unter anderem die 4Talents Analytics, ein Sportdatenanalyseunternehmen. Dann haben wir noch ein Produktionsunternehmen im Bereich Automobilindustrie und Datenanalyse im Bereich Industrie. Aber du wolltest ja heute mit mir über das ganze Thema Sportdaten sprechen.
Genau, so sieht's aus. Fußball, der läuft bei euch ja aber über Datenerhebung. Also was ist euer Business?
Ja, letztlich ist es so, dass wir mit dem Fußball angefangen haben. Mittlerweile sind wir auch im Bereich Basketball, Volleyball und anderen Sportarten aktiv. Wir haben begonnen damit, quasi Talentprognosen zu machen über Tests und der Analytik dahinter, über eine Analytics-Software, die wir hier selbst gebaut haben. Und angefangen hat es alles eigentlich mit einem privaten Problem von mir.
Privates Problem, da werden wir natürlich hellhörig. Ich bin ganz Ohr.
Ja, sehr gerne. Oh, entschuldige bitte. Also ja, mein Sohn war quasi auf dem Weg, so wie viele Jungs mit 9, 10 und wollte Fußballprofi werden. Das Problem war, dass ich komme halt aus der ehemaligen DDR, weiß, wie der Leistungssport funktioniert, war jetzt nur so mittelschwer begeistert. Und auf die Frage meiner Frau, ob wir das da machen können, habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und habe dann ein mathematisches Talentmodell entwickelt und versucht anhand von Kennzahlen herauszufinden, ob der Junge irgendwie die Chance hat, im Bereich des Hochleistungssports anzukommen. Wie du dir vorstellen kannst, hat dieser Prozess ein bisschen länger gedauert als der Scouting-Prozess, so dass ich ca. 2-3 Jahre später mit dem Thema fertig war. Aber daraus haben wir letztlich ein Geschäftsmodell gemacht und machen heute noch viel ein bisschen mehr. Wir machen noch Datenscouting für den Profibereich. Aber vorrangig geht es um Talentanalysen und Talententwicklung, Begabungsdiagnostiken und sowas.
Wenn du sagst Datenscouting, was ist das?
Ja, Datenscouting bedeutet, dass heutzutage jedes Fußballspiel, jedes Basketballspiel, jedes Handballspiel begleitend mit Datenerhebung passiert. Zum Teil halbautomatisch, zum Teil vollautomatisch, aber der Großteil wird noch per Hand gemacht im, sagen wir mal, nicht-europäischen Ausland. Da werden Daten und Events getrackt, verknüpft mit den Spielern und das muss ja dann ausgewertet werden. Das ist jetzt keine Magie, aber es ist vorrangig großes Datencrunching, sagen wir dazu. Also da geht es um ganz, ganz viele Informationen, um nachher letztlich die Prozesse der Profivereine zu unterstützen, indem sie dann auf Datenbanken zugreifen, eigene Algorithmen mit uns bauen, um dann immer den besten Spieler für sich und ihre Position zu finden. Das ist Datenscouting, aber vom Prinzip her ersetzt es jetzt nichts weiter. Es ersetzt auch nicht den Blick des Scouts, sondern es ist meistens ein Vorauswahlprozess, um weltweit alle Spieler so ein Stück weit im Blick zu haben.
Um welche Daten geht's da? Also was genau messt ihr?
Ja, wir messen im Datenscouting jetzt, für den Profibereich messen wir gar nichts. Da verwenden wir die üblichen Datenquellen, die man auch überall finden kann. Die sind meistens automatisiert und per API stehen die zur Verfügung. Die rufen wir ab. Und du musst dir das ja so vorstellen, dass weltweit mit Sicherheit 5.000 bis 6.000 Teams existieren, die interessant sind. Da spielen jeweils 20 Spieler jede Woche ein Spiel. Die wiederum erzeugen damit Leistungsdaten. Und da geht's wirklich um Datenverarbeitung im größeren Stil und daraus dann Dashboardisierung, Automatisierung und Prozesse anzusteuern. Also das ist Datenanalytik in seiner Reinstform. Da geht's halt weniger um Magie und den Allerbesten zu finden, sondern den passendsten vorauszuwählen und die Prozesse zu verbessern.
Ich sehe da den etwas überambitionierten Papa, der kommt mit kleinen Georg zu euch, um festzustellen, ob sein Sohn eher als Bundesliga-Fußballer oder doch eher als Schwergewichts-Boxweltmeister geeignet ist. Wie geht ihr damit um?
Na, jetzt sprechen wir über den zweiten Bereich, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Da geht es um das Thema Talentdiagnostik, was ich vorher beschrieben habe. Das ist eine Dienstleistung für Profivereine im Erwachsenenbereich. Der zweite Bereich ist das ganze Thema Talentidentifikation und Talentdiagnostik. Das ist tatsächlich etwas sehr Lokales. Das heißt, wir haben hier eine Halle aufgebaut im Bereich unserer Industrieunternehmen. Also am hinteren Ende unserer gesamten Produktion steht eine Sportdiagnostikhalle, wo wir diese Tests machen. Und da machen wir dann, also überprüfen wir quasi Kinder und ihre Begabungsfähigkeit, wobei 6 Jahre deutlich zu früh ist, und das sind auch nicht die Kunden, sondern das sind eher alles so zwischen 10, 11, 12 und 13 Jahre, wo wir dann mit Hilfe von validierten Sporttests, die wir uns nicht ausgedacht haben, eine Analytik gebaut haben, um dann eine Kombinatorik aus diesen Tests ein Ergebnis zu bekommen, ob dieser Junge, schrägstrich auch das Mädchen, die Begabung mitbringt, irgendwann mal Hochleistungsathlet zu werden. Und da sind die Kunden lokale Vereine, wie du dir denken kannst, unter anderem Union Berlin oder Alba Berlin und die privaten Eltern, das sind auch unsere Kunden, ja.
Wie viele positive Nachrichten und wie viele Bad News habt ihr denn da jeweils an die Kunden zu übermitteln? Was geht, was nicht geht? Gibt es da ein paar Zahlen dazu?
Also die Bad News sind letztlich, du kannst kein Profi werden oder so. Diese Aussage können wir natürlich nicht treffen, so in dem Detail, sondern wir können nur sagen, wie schwer oder wie leicht es ein Kind haben wird, im Wettbewerb zu seinen anderen Mitkonkurrenten, ich sag jetzt mal mit Absicht Konkurrenten, auf die wenigen Plätze. Also umso mehr Profispieler gebraucht werden, desto mehr Good News hätten wir. Aber das ist ja nicht so. Das heißt, die Anzahl derjenigen, die zum Beispiel im Profifußball landen, ist ja begrenzt. Also du musst dir so vorstellen, ca. 100.000 Jungs treten im Jahr an, um Fußballprofi zu werden. Jetzt wollen da nicht jeder Profi werden, aber wir schätzen so ca. 20.000 bis 40.000 wollen es dann doch. Und zwischen 70 und 100 pro Jahrgang schaffen es dann. Die Vorauswahl findet dann über mehrere Stufen statt, so dass letztlich in der U19 die allerbesten um die wenigen Plätze ringen. Das heißt, das ganze Thema Profi sein, darüber können wir keine Aussage machen. Das ist statistisch wenig valide und auch nicht seriös. Aber ob die Jungs in der Lage sind, bestimmte Profile eines Hochleistungsfußballspielers zu entsprechen, das können wir schon. Und können dann sagen, naja, mit dem Profil, mit dem du antrittst, den genetischen Voraussetzungen wird es schwerer oder leichter. So, das sind ungefähr die Nachrichten, die wir da vermitteln.
Wie viele Vereine machen denn da von euren Angeboten aktuell Gebrauch? Also lassen eure Preise auch Hobbymannschaften zu, zum Beispiel?
Na, bis hin zur Kreisliga. Also wir haben Einzelpreise für Einzelmannschaften. Das fängt ab 300 Euro pro Mannschaft an oder sogar, glaube ich, nur ab 25, 26 Euro pro Spieler, wo wir dann erste Aussagen treffen können. Wir müssen aber dazu sagen, dass es sehr, sehr sinnvoll wäre, 2, 3, 4 Mal zu testen, weil ja so ein Test auch immer einer gewissen Testsystematik und einer Fehlerrate unterliegt. So ist quasi das Angebot offen für Privatpersonen, also Eltern, die dann auch im Anschluss nochmal ein intensives Gespräch haben wollen. Da kostet es ein bisschen mehr für Amateurvereine. Und wir haben Rahmenverträge mit Profivereinen wie Werder Bremen, Union Berlin, Alba Berlin und so weiter, wo wir diese Dinge weit ins Feld tragen. Und seit neuestem ist auch der gesamte deutsche Basketball, also alle Profiklubs des deutschen Basketballs benutzen unsere Analytik. Die machen die Tests nicht bei uns vor Ort, sondern sie machen sie bei sich selbst. Und der Deutsche Basketballbund ist auch schon seit 5 Jahren unser Kunde. Da begleiten wir die Auswahl der Nationalspieler um die U14, U15 und U16.
Fußball, Basketball ist dazugekommen, hast du gesagt. Für welche Sportarten wäre denn so ein Messmodell grundsätzlich noch geeignet?
Na, für alle Spielsportarten, also Handball, Volleyball, Eishockey, wobei ich jetzt bei Eishockey mir nicht hundertprozentig sicher sind, was das Talentmodell angeht, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Da haben wir noch gar keinen Kunden. Bei allen Ballsportarten funktioniert das Modell, welches mehrdimensional ist. Und das heißt, in die Richtung geht es jedes Jahr weiter und wir gewinnen da auch neue Sportarten und Kunden hinzu. Wo es keinen Sinn macht, sind so statische Sportarten wie Sprint und ähnliche Dinge. Da sind die Sportarten selbst sehr, sehr weit entwickelt. Die brauchen mehr oder weniger unsere Hilfe da nicht.
Nun soll ja Sport auch grundsätzlich Spaß machen. Wie groß siehst du denn die Gefahr, wenn es hier um Optimierung geht, dass durch solche Messungen auch der Geist des Sports verloren geht?
Ja, das ist ein wichtiges Streitthema. Letztlich ist es so, dass die Tests erstmal grundsätzlich allen Spaß machen. Da können die Jungs oder die Mädchen durch eine Lichtschranke laufen. Sie können mit teurer Technologie gucken, wie ihre Muskelfrequenz ist. Also wir hatten da noch niemanden, der quasi völlig frustriert zurückgelassen wurde. Die Nachricht an die Kinder ist meistens auch, das hast du gut oder das hast du sehr gut gemacht. Letztlich geht es aber darum, die Eltern zu sensibilisieren und ihnen, sagen wir mal, einen klaren Blick auf das Kind und vielleicht den elterlichen Ambitionen zu geben, weil darum geht's meistens. Die Kinder reagieren da gar nicht so schlimm drauf. Es sind auch die wenigsten Eltern, die da irgendwie nicht mit einverstanden sind, aber wir müssen uns dem Thema stellen. Es ist ein sehr harter Wettbewerb unter diesen Dingen. Leistungssport hat mit unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr so viel zu tun. Das war, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren ein bisschen anders. Und dieses Auseinanderdriften, das versuchen wir mit Zahlen, Daten, Fakten zu unterlegen, weil derzeit ist es ist ja auch häufig so, dass da viel der Bauch entscheidet, sich da Ungerechtigkeiten einstellt. Also man muss schon sagen, wir kümmern uns da schon mehr um den Leistungs- als um den Breitensport. Und Leistungssport bedeutet zum Schluss Selektion und Deselektion. Da führt auch gar kein Weg dran vorbei. Wir versuchen das nur objektiv zu gestalten.
Daniel Heidrich, Gründer und CEO von 4Talents Analytics war das. Natürlich gibt es in Adlershof mehr als nur Fußball. Wer mehr davon erfahren möchte, was genau, der hat am 22. Juni die Chance auf Adlershof in der Nutshell. Wer an nur einem Abend einen Teilchenbeschleuniger besuchen, eine eigene Handcreme herstellen, Einblicke in die Kristallzüchtung, wir haben darüber gesprochen, oder den Sternenhimmel bekommen will, kommt am 22. Juni in den Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof. Zu lange nach der Wissenschaft öffnen sich ab 17 Uhr in Adlershof viele Pforten. Angst vor trögen Theorien braucht ihr nicht zu haben. Wissenschaft zum Entdecken, Lernen und Unterhaltung. Mehr dazu unter adlershof.de. Und da der Sommer in großen Schritten naht, beschäftigen wir uns in der kommenden Ausgabe von Weiß der Adler mit einem besonders kostbaren Gut, gerade im Sommer, dem Wasser. Wenn ihr mögt, bis dahin eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner.
Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.